SWR 2 Leben.
Das ist ein Alpha-Tier. Und das heißt, das kann ganz gut ohne Rest des Rudels sein. Das ist immer am schwersten zu fangen.
Das Schaf?
Ja, und wenn man Glück hat, läuft es halt am Anfang rein in die Falle und dann ist es mit dabei. Und dann laufen die anderen eigentlich ganz einfach hinterher.
So. Wie viele Esel hast du denn?
Vier.
Vier Esel.
Ja.
Und jetzt mit den Schafen zusammen.
Ja, also das Problem ist, dass die Esel gern die Schafe ein bisschen treiben. Der Bock der Schafe meint, er müsste jetzt die Esel dominieren und seitdem haben die schlechte Karten. Ja. Und ein Esel merkt sich die Singe sehr gut. So jetzt jagen immer die Esel, die Schafe. Das ist so ein Territoriumsbestimmer. Ja. Wer hat hier das Sagen? Wer darf hier die guten Sachen als erstes fressen?
Es ist 5 Uhr nachmittags, als ich bei Sebastian Jungermann ankomme, in Arslo in Dänemark. Ich bin auf der Durchreise und mache hier nur kurz Zwischenstopp. Das hatte ich letztes Jahr mit Sebastian so verabredet, dass ich diesen Sommer wiederkommen würde und wir uns dann mal ausführlich unterhalten. Von seinen Schafen und Eseln hatte ich letztes Jahr gar nichts mitbekommen. Gerade ist er dabei, die Tiere auf die Weide zu bringen. Ja, da gehe ich doch dann einfach mal mit. Und Sebastian erzählt, dass das sein Hobby ist und ein wohltuender Ausgleich zum Arbeitsalltag.
Wir waren hier 2 Monate vielleicht, dann hat es angefangen mit 2 Eseln. Dann hatte ich so viel Gras, dachte ich, das ist eine dumme Arbeit, mit dem Traktor rumzufahren, 2-3 Tage im Jahr und nur Rasen zu mähen. Das habe ich keine Lust dafür. Am Anfang kauft man so eine schöne Motorsense, alles wird mechanisiert. Und was machen wir heute? Ich habe eine alte Sense, wie von vor 200 Jahren. Die wird von Hand gedengelt und wird von Hand gemäht. Das geht morgens 15 Minuten, habe ich etwas körperliche Ertüchtigung, der Puls kommt hoch, ich schwitze mal richtig. Dann werden das alles die Tiere gefüttert und dann gehe ich ins Bad, dann kriege ich Frühstück und morgens um 8 geht mein Arbeitstag los.
Da ist das dänische Lebensart, ein bisschen entspannter zu sein.
Die Dänen nehmen es, glaube ich, entspannter, ja. Es kommt aufs Leben an, es kommt nicht aufs Ziel an. Es gibt in Dänemark das Wort Hücken und Hücken tut man in Dänemark, Freitagabend um 7 gibt es ein Kinderprogramm. Da sitzt in der Regel immer die ganze Familie, Jungfamilie vor dem Fernseher, ist Abendessen. Das ist Hücken. Wenn man auf ein Fest kommt in Dänemark, das Essen dauert mindestens 3 Stunden. Es ist so ein gemütliches Zusammensein. Und das ist die Grundeinstellung hier. Es geht ja um den Mensch, mit dem man zusammen ist, um das Zusammensein. Ich habe das Gefühl, ich passe hierher.
So, Esel und Schafe sind jetzt auf der Weide und machen da wie gewohnt untereinander aus, wer hier der wahre König der Tiere ist. Und wir gehen langsam Richtung Haus.
Genau, wir haben uns getroffen vor einem Dreivierteljahr.
Ja, muss ein Dreivierteljahr sein. Ja, ist ja fast, ist ja Sommer.
Genau.
Zeit geht schnell.
Da haben wir abgemacht, dass wir uns wieder treffen.
Denn Sebastian ist Orthopädie-Schuhmacher. Eine Freundin, die hier in Dänemark lebt, hatte mir erzählt, dass sie ein Werbeschild an der Straße gesehen hätte von einem Schuhmacher, der Spezialschuhe baut. Den müssten wir doch unbedingt mal besuchen gehen. Denn sie weiß, dass orthopädische Schuhe auch in meinem Leben eine ganz, ganz große Rolle spielen. Mehr will ich dazu aber jetzt nicht sagen. Nur so viel, wen es interessiert, der findet die beiden Sendungen darüber im Netz. Ja, und dann sind wir hingegangen zu Sebastian. Einfach so, ohne Voranmeldung und ohne die dänische Sprache zu sprechen. Ich zumindest. Aber dann war ich doch ziemlich überrascht.
Dass du jetzt einfach Deutsch mit mir sprichst. Besser gesagt, badisch, oder?
Ja, also meine Frau versteht mich nicht immer. Weil sie kommt aus Kassel und ich komme aus Baden-Württemberg. Bin in Freiburg im Breisgau geboren und war dann, bevor ich nach Dänemark gezogen bin, noch 4 Jahre im Schwoberländle in Stuttgart am Theater und habe da für Oper, Schauspiel und Ballett Schuhe hergezaubert, auf verschiedene Art und Weise. Ja, und nach 4 Jahren hat man viel gelernt, wenn man sich anstrengt. Ich habe mich angestrengt. Und war ich 27 und meine Frau wollte immer die fremden Kulturen kennenlernen. Und ja, irgendwann wird man ein wenig müde von einem anstrengenden Arbeitsverhältnis.
Aber warum hast du dich ausgerechnet für Dänemark entschieden?
Das war Zufall.
Das war Zufall.
Also meine Frau hat gesagt, wir gehen ein Jahr da hoch oder so irgendwas. Jetzt sind es halt 16 Jahre.
Konntest du da schon Dänisch?
Kein Wort. Das ist halt so ein, vielleicht auch ein Stück Abenteuer, wo man dafür bereit sein muss, dass man sagt, gut, das geht nicht alles auf 100% sicher. Man kann nicht, ich meine, ich war im Theater angestellt, im Staatsdienst. Meine Frau ist veterinärmedizinische, technische Assistentin, war da im Institut in Stuttgart angestellt. Und ich sage zu meinem Vater, ja, man will nach Dänemark ziehen. Bist du verrückt, Bo, das kannst du nicht machen. Du hast Arbeit, bis in Rente kommst. Dann dachte ich, 26, in Rente. Ah, da soll noch was anderes passieren vorher. Aber das ist halt, ja, ich kann es nur alle jungen Leute empfehlen, die Lust haben, mit ihren Händen und mit ihrem Kopf zu arbeiten. Sichere Arbeit. Orthopädie-Schuhmacher, absolute Mangelware. In Deutschland, in Europa kriegt man immer Arbeit. Heute Morgen war ein Kunde hier, der ist nur 360 Kilometer Einweg gefahren. Aber ich habe 2 Stunden gebraucht, um einen fertigen Schuh fertig anzupassen. Und ich bin froh, dass er heute gekommen ist, weil die Tür war zu. Es kam keine Frau mit dem Telefon, die mich gestört hat. Es war einfach niemand da. Ich konnte mich voll und ganz auf den einen Kunde konzentrieren, weil das halt sehr kompliziert ist. Und vor 4 Jahren kam er jetzt zu mir und da haben wir dann probiert, die erste Schuhe zu bauen. Und ich glaube, jetzt haben wir so einen richtig guten Schuh gebaut.
Vor 4 Jahren?
Haben wir bereits angefangen, ja. Seit 4 Jahren fährt er die 400 Kilometer. Zwischendurch hat er dann gedacht, ach Sebastian, ich probiere es jetzt nochmal bei meinem alten Schuhmacher. Ich sage, weißt du was, Hendrik, das ist wunderbar. Du probierst es. Hauptsache, du rückst Schuhe, in dem laufen kannst. Und sonst kommst du einfach wieder. Also das macht nichts. Probier heute einen anderen. Also ich kann gut verstehen, dass du gern die 400 Kilometer sparst, einen Weg. Ja, das hat er dann probiert und sagte, Sebastian, das geht nicht. Das ist so ein richtig, wie ein alter Schuhmacher, kann es nur machen, wie es er macht. Er kann nicht anders machen. Und das, was er macht, ist richtig, meint er. Aber es funktioniert ja nicht. Er hat ja Druckwunder. So, jetzt mal schauen, ob es jetzt weggeht.
Die Füße sind ja Fundament eigentlich, wie so ein Haus quasi.
Ist Fundament. Oder wie für ein Baum. Aber manchmal liegt halt das Fundament so wegen schräg daneben.
Ganz genau, da wird das mit dem Haus auch nichts.
Jo, da muss halt das Fundament verbreitern. Ein Klumpfuß, da ist ja die Lotlinie quasi außerhalb vom Mittelpunkt des Fußes und dann muss ich das Fundament quasi verbreitern nach außen hin, damit da...
Das kommt mir alles so bekannt vor, weil wie schon gesagt...
Also ich habe ja selber auch eine ziemlich lange Geschichte, was Schuhe angeht, was orthopädische Schuhe angeht und ich weiß von dem Orthopädie-Schuhmacher, mit dem ich zusammenarbeite seit einigen Jahren, dass wir sehr viel miteinander reden. Ich erkläre ihm, da drückt der Schuh, sage ich jetzt einfach mal, und er versteht das dann und wir arbeiten quasi dann zusammen eine Lösung. Und jetzt frage ich mich, du fängst hier neu an in Dänemark als Schuhmacher. Wie funktioniert denn das mit der Kommunikation zu den Kunden? Oder sprichst du gar nicht mit denen?
Doch, ich sprich sehr viel mit meinen Kunden. Heute.
Genau, aber das hat ja irgendwann auch mal angefangen.
Wo ich angefangen habe, da hast du das gleiche Problem wie ein Rettungsassistent, wenn du zu einem Bewusstlosen kommst. Du musst sehen können, was fehlt und wo der Schuh drückt. Und natürlich hast du immer irgendeine verbale Kommunikation. Aber die kannst du ja auch gar nicht immer brauchen. Die Geschichte, die ein Patient erzählt, höre ich mir immer gern an. Und ich höre mir auch immer gern die Diagnosen der Ärzte an. Aber ich bilde mir immer meine eigene Meinung und denke selber drüber nach. Kann das jetzt so sein, wie er es erlebt? Ist das seine Welt? Ist das auch meine Welt? Und ich habe ja einen anderen fachlichen Hintergrund und ein anderes fachliches Verständnis und anderes Wissen wie mein Kunde und ein anderes Wissen und Verständnis wie ein Arzt. Ein Arzt hat das alles mal in der Universität gelernt und Hut ab, die wissen richtig viel, aber die wissen auch nicht alles. Und eine Diagnose ist eine Diagnose, das ist eine Meinung von einem Arzt, der natürlich viel weiß, aber er muss ja auch nicht alles wissen. Und er kann auch was übersehen und er kann auch was verwechseln. Und ich sage zu meinen Kunden immer, ich bin ja schon Schuhmacher, aber ich weiß auch nicht alles. Und ob ein Schuh passt, wissen wir, wenn er fertig ist und angezogen ist. Und wenn du mit gelaufen bist. ich weiß es nicht, bevor man es probiert hat. Und diese Offenheit und Größe habe ich gegenüber meinen Kunden. Die lachen dann immer und sagen, ja, Sebastian, du kannst ja Schuh machen. Sag ich, jo, aber ich darf ja trotzdem im Zweifel sein. Ich bin im Zweifel, ob meine Schuhe passen. Ich glaube immer, dass ich es richtig mache und ich hoffe es immer, dass ich es richtig mache. Aber warum habe ich heute Morgen 2 Stunden lang einen Schuh angepasst? Weil er nicht gepasst hat. Ich habe Maß genommen, ich habe alles Mögliche gemacht, aber er hat nicht gepasst. Meine Augen haben mir weh gemacht, als ich gesehen habe, wie er gelaufen ist. Und er sagt, er ist gut gelaufen. Sag ich, nein, du bist nicht gut gelaufen. Dann sagt er, oh, jetzt kriegt er Schmerzen in der Hüfte. Dann sage ich, no. Dann sagt er, das eine Bein ist zu lang. Dann sage ich, no, dann machen wir da was ab.
An dem Bein?
Nicht am Bein, am Schuh.
Solche Momente hatten wir letztes Jahr auch, einige sogar. Und da wusste ich genau, hier muss ich nochmal hin.
Aber du hättest dieses Handwerk doch auch in Deutschland ausüben können.
Die Leute fragen, ja, man magst nicht zurück nach Deutschland. Dann sage ich, ich kann ja nicht zurück nach Deutschland. Ich kann gar nicht. Ich habe hier so viele Kunden, die hier sagen, das ist mein Schuhmacher. Ich brauche den. Die anderen können die Schuhe nicht bauen, die ich brauche. Es sind ja viele da, wo einen längeren Weg auf sich nehmen, dass sie hier Schuhe kriegen.
Ich fahre auch immer 400 Kilometer zu meinem Orthopädie-Schuhmachermeister. Bis zu dir wären es ja 900. Das siehst du ein, dass das zu viel ist. Ja, aber ich kann das total gut nachvollziehen, dass man sehr weit fährt, um optimale Schuhe zu kriegen. Besonders wenn man nicht so die Möglichkeit hat, einfach Schuhe von der Stange zu tragen. Da fährt man gerne für jemanden, der es drauf hat. Ja.
Ich denke immer, ich kann ja eigentlich gar nicht hier weg.
Praktisch eigentlich, oder?
Ja, also ich habe...
Und es gefällt dir auch noch hier ganz gut.
Ja, das ist ja das größte Elend.
Du bist also gezwungen, hier zu bleiben.
Ja.
Weil du so viele Kunden hast, die dich so gerne mögen und deine Arbeit schätzen und weil es dir hier gefällt.
Ja.
In deine Haut möchte ich nicht stecken.
Ich brauche mir eigentlich auch keine Sorgen machen, dass ich morgen keine Arbeit habe. Weil in Dänemark hat man das Rentenalter auf 72 erhöht. Wo ich am Theater aufgehört habe, vor 16 Jahren, habe ich gedacht, 30 Jahre, dann bin ich in Rente. Jetzt bin ich 16 Jahre hier, jetzt kann ich sagen, nochmal 30 Jahre. So, da haben wir so für uns beschlossen, wir sind bescheuert, wir sind dumm. Das heute und hier zählt. Vielleicht bin ich an dem Tag mehr Däne geworden. Das heute und hier zählt nicht das, was wir vielleicht in 20 Jahren machen. Wir müssen heute Zeit haben für uns, dann haben wir auch Zeit für die anderen.
Dann ist man auch entspannter.
Ja, und dann geht auch was.
Ist nicht so stressig. Und dann geht auch was. Lieber mal langsam machen, dann geht's schneller.
Ja, aber das ist das, ich glaube, das macht schon viel aus.
Und das ist ja auch in Dänemark so, dass
man... Die Kunden sagen, Sebastian, mach langsam, mach keinen Stress. Ich habe Zeit, ich habe ein paar Schuhe zum Laufen. Ich habe natürlich auch die keine Schuhe da haben. Da können wir nicht langsam machen. Aber da geht es darum, Techniken zu entwickeln und Technik zu nutzen, damit eine schnelle Produktion möglich ist.
Damit du genau das, was du am besten kannst.
Mich konzentrieren kann. Und das ist mit dem Kunden arbeiten.
Mit dem Kunden arbeiten, bis der Schuh passt.
Richtig passt, ja. Mhm. Und ich war froh, dass heute der Kunde da war, die 2 Stunden, weil heute war es Geschäft. Zu, kein Telefon, ich hatte einfach Ruhe.
Und der ist dann zufrieden hier weggegangen. Der Schuh passt jetzt.
Das weiß ich nicht.
Ach, das weißt du noch gar nicht.
Das wissen wir in 2-3 Tagen, wenn er ihn wirklich anhatte, im Leben.
Schuhe erzählen ja auch eine Geschichte, wenn sie getragen werden.
Über die Druckverhältnisse quasi gibt es eine Verfärbung im Schuh. Und in der Verfärbung im Schuh kann man ja sehen, wo der Schuh am meisten drückt. Es ist ja ein Unterschied, ob man in einem Geschäft auf einer ebenen Unterlage läuft oder ob man draußen auf Fliesen und auf Schotter und auf Gehwegen und so weiter läuft. Das alles beeinflusst erheblich die Belastung im Schuh.
Und der Alltag einfach.
Der Alltag, ja. Und der Alltag ist ein anderer wie hier einmal vor und zurück im Geschäft.
Du hast sicherlich auch Mitarbeiter, oder?
Ja, ich habe ja meine Frau angestellt im Büro, die alle Papierarbeit macht. Dann habe ich ja noch einen syrischen Flüchtling eingestellt, der ja Schuhmacher irgendwas ist. Der ist auch 43, wie ich, hat auch sein ganzes Leben mit Schuhen gearbeitet. Er hat hier eine andere Kultur, er hat eine andere Mentalität, eine andere Arbeitskultur. Und hier, das ist ja alles anders. Nicht nur die Sprache. Und das braucht seine Zeit und er braucht sicher ein paar Jahre, zum hier wirklich ankommen. Und es wäre ja schön, wenn eine Integration funktionieren würde. Also die funktioniert nur, wenn man die Offenheit gibt und die Nähe.
Du hast das ja auch dann erlebt, selber am eigenen Leib sozusagen, diese Integration, wenn auch nicht in so einem großen Ausmaß. Du weißt, wie das ist, wenn man die Sprache nicht so gut spricht, wenn man eben fremd ist. Ist das ein Vorteil bestimmt auch für deinen Mitarbeiter?
Für meinen Mitarbeiter ist es sicher ein Vorteil, dass ich auch Ausländer bin. Aber wenn man jetzt von Baden nach Württemberg zieht oder von Baden nach Rheinland-Pfalz, oder in welches Bundesland man auch immer zieht, ist man ja ein Zugezogener. Aber warum? Da erfordert es doch genauso die große Offenheit. Also das Hauptproblem ist ja, dass wenn man innerhalb von Deutschland umzieht, kann man genauso isoliert dastehen. Das ist kein wesentlicher Unterschied, ob du innerhalb von Deutschland umziehst oder nach Dänemark. Hier hast du halt eine Sprachbarriere. Die Frage ist, wie ist die Heimat, in deine neue Heimatkultur der Menschen? Sind die offen? Gehen die auf einen zu oder nicht? Es hängt natürlich auch viel an einem selber, ob man offen ist und auf die anderen zugeht. Das fordert immer von beiden Seiten einen Schritt. Also es hilft ja auch nicht, wenn man auf den anderen zugeht und der nicht öffnet. Also man kann lange die Leute zum Kaffee einladen, wenn sie nicht kommen, kommen sie nicht.
In Deutschland hast du das bei deinen vielfachen Umzügen dann auch erlebt? So?
Sehr unterschiedlich. In manchen Regionen warten die Leute ab und lassen die Zeit wegen vergehen und schauen, wie der Neue denn so ist, bevor sie aufmachen. Andere, die sind sehr schnell offen, aber nur an der Oberfläche. Und manche sind halt verriegelt. Da kommst du halt nicht rein. Und da passt man halt nicht hin, sage ich immer. Und wenn man halt nicht in die Gesellschaft reinpasst, dann packt der Koffer und kommt weiter. Also das ist, wir haben ein Leben und dann geht es darum, das gut zu leben, dass man es gut hat. Dass man Menschen findet, mit denen man leben kann.
Du könntest ja auch einfach Schuhmacher sein für feine Schüchen, für Designerschuhe oder einfach für schicke Schuhe, aber du bist ja Orthopädie-Schuhmacher. Ist ja nochmal was anderes. Ist ja was sehr Spezielles.
Ich war ja am Theater. Ich habe all die schönen Schuhe gemacht.
Genau, aber das sind ja keine Orthopädie-Schuhe.
Nein, aber man erlebt viele Divas und man erlebt ja, dass Leute in so einem Schuh riesengroße Erwartungen setzen. Und es hat ein Schuhmachermeister gebaut und so. Aber also das Wissen im Theater in die Orthopädie rüberzuziehen, und verschiedene Leistenformen schleifen zu können und Absatzformen schleifen zu können, es handwerklich zu können, gibt dir mir die Möglichkeit, jetzt andere orthopädische Schuhe zu bauen.
Ich möchte hier kurz noch was einfügen. Und zwar, bis vor ein paar Jahren, da sahen orthopädische Schuhe wirklich unterirdisch aus. Die letzten Treter. Dass man zu solchen Dingern kein positives Gefühl entwickelt, ist sehr wohl klar.
Ich lege Wert darauf, dass das möglichst ein Paar ist, dass die Schuhspitzen sich annähernd ähnlich sind. Es ist mit den Augenschleifen. Und am Anfang war ich hundeschlecht. Mit 24 als Schuhmachermeister war das Proportionsverhältnis nicht so ausgereift, weil ich das weder im Auge hatte noch in den Händen. Und dann bin ich hingegangen und habe ein halbes Jahr war ich auf einer Kunstschule und habe Malen mir selber angetan. Und das Schönste, was man malen kann, finde ich, sind Menschen. Das ist auch das Schwerste. Aber das ist das Auge schulen, das ist die Hände schulen, die Proportion ergreifen und erfassen. Mit dem Auge und mit den Händen. Und dann wurden auch die Schuhe schöner, weil ich Menschen gezeichnet habe. Das ist das Umsetzen von Proportion, es registrieren zu können und es zu sehen und es wieder zu erschaffen.
Das ist ja, klingt ja fast wie so eine Lebensweisheit, dass es auf die Proportionen ankommt.
Ja, also es ist ein Schuh hat auch eine Symmetrie und eine Proportion und Wenn du die Symmetrie nicht beachtest und die Proportion und die Verhältnismäßigkeiten im Modell, dann sieht er nachher aus wie ein... Der ist nicht vollendet.
Dann hat die Symmetrie, dann haben die Proportionen. Das hat dann vorher auch in all deinen Orten, in denen du gelebt hast, mit all den Leuten, mit denen du da gearbeitet hast, das hat nicht gepasst. Hier passt das alles jetzt.
Ich will nicht sagen, das hat da unten nicht gepasst, aber es war halt...
Nicht ausgereift.
Und man hatte nicht die Lebenserfahrung. Und also es braucht halt seine Zeit. Und es ist auch wichtig, dass man mal was Neues probiert und sich selber eine Veränderung hingibt. Also ich war ja vor 5 Jahren ein anderer Mensch, wie ich heute bin. Und ich war vor 10 Jahren anders, wie vor 5 Jahren. Und also, das ist ja eine Entwicklung.
Das hat was unheimlich Positives, was unheimlich Optimistisches, was du da sagst. Weil viele Menschen Mitte 40, die fahren auf diesem Gleis beruflich oder privat auch bis zur Rente und das war's dann. Aber trauen sich nicht mehr, was Neues auszuprobieren. Und wenn die Lebensumstände nicht so toll sind, dann wird das einfach hingenommen. Und man lebt dann noch 20, 30 Jahre in einem unproportionalen, unsymmetrischen Verhältnis und da drückt der Schuh an bei jedem Schritt. Das ist doch kein schönes Leben dann.
Nein. Man liebt seine selbst geschaffenen Höllen. Das ist das Problem. Man muss es aber erkennen, wo der Schuh drückt und welche Veränderung notwendig ist. Und wie kann ich jetzt im Gesamten eine Veränderung herbeiführen, dass es positiv sich entwickelt?
Dass alle auch was davon haben.
Ja. Also natürlich brauche ich was Positives daraus, aber die anderen brauchen doch auch was Positives daraus. Das ist ja...
Das wirkt
auf alle.
Ja, und damit wären wir dann thematisch wieder am Anfang unserer heutigen Begegnung.
Ich habe ja Schafe. Da habe ich einen jungen Schafbock an jemanden verkauft. Und dann haben wir den Schafbock da rausgefahren, an die neue Stelle gebracht. Und es hat sich herausgestellt, das ist so ein Mann mit 80 Jahren. Und er ist alter Futtermeister. Also der war auf einem großen Goss, was heißt das? Auf so einem großen Gestüt angestellt zum Futtern. Das war 1950, als er sein Geld verdient hat. Und das hat er sein ganzes Leben lang gemacht. Jetzt war er also 80 und dann fragt er den anderen Schafzüchter, mit dem ich da hingefahren bin, der das vermittelt hat. Arne, jetzt bin ich 80, jetzt habe ich noch die Schaf, aber ich würde noch mal gern Ziege kaufen. Dann sagt Arne, na, du willst noch mal Ziege kaufen? Ja, ich finde, wenn du Lust dazu hast, dann sollst du das machen. Dann kauf doch ein paar Ziegen. Mit 80 kriegt er den Rat, obwohl er 80 ist, ja, dann kauf doch ein paar Ziegen. Mach doch. Das ist seins. Nochmal was Neues. Ist doch egal, ob man 80 ist. Man kann immer zum Schlachter fahren. Wenn der alte Mann das halt irgendwann aus irgendeinem gesundheitlichen Grund auf einmal nimmer kann von heute auf morgen. Und da waren Schlachtkaninle und Schafe und Ente und Obstplantage und alles mögliche. Ein Mann mit 80 Jahren. Und jetzt noch Ziegen. Und es ist halt, es ist ja nicht zu spät, was Neues anzufangen. Es ist immer der richtige Zeitpunkt, jetzt was Neues zu machen. Oder was zu ändern. Ja, so bin halt ich. Meine Gedanken und meine Lebensauffassung. Und wie ich halt lebe. Das heißt ja nicht, dass ich richtig lebe. Vielleicht lebe andere richtiger, besser, glücklicher. Weiß ich nicht. Was macht glücklich? Also mich wird
ich weiß, was glücklich macht. Und zwar gute Schuhe. Schuhe, in denen man gut gehen kann, machen wirklich glücklich, Sebastian. Glaub es mir.
Ich weiß es, dass gute Schuhe glücklich machen.